24 browser paper. And now in season 14. Presented by WeIG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 14 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by WIG, Vienna Insurance Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 15. Gast in Season 14 ist Ricardo José Vibiral, CEO des KSV 1870. Er ist damit ein Begleiter von Österreichs Wirtschaft und Börse und das durch Höhen und Tiefen und jetzt bei mir im Studio. Servus und herzlich willkommen, Ricardo.
Servus, Christian.
Ja, das ist schnell gegangen. Du postest immer wieder sehr spannende Sachen auf LinkedIn und ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach und jetzt bist du schon da. Eine Woche später. Danke für die unkomplizierte Kontaktaufnahme, Terminfindung und jetzt legen wir los. Karriere und Werdegang Podcast. Ich bediene mich, ich sage es immer am Anfang, leicht verfügbarer öffentlicher Einträge meiner Gäste auf LinkedIn und da steht bei dir Comeback. 1997, mit deinen eigenen Worten. Wie war dein Berufseinstieg?
Ich hatte einen sehr spannenden Berufseinstieg. 1997 stand vor der Entscheidung, gehe ich zur NCR im Bereich Data Warehouse Management, gehe ich zu Philips in den Multimedia- und Innovationsbereich oder gehe ich zu Compaq? Also ich hatte drei
Compaq,
spannende...
Compaq.
Ich glaube, es gibt verschiedenste Versionen, wie es genannt wird. Ich habe mich dann entschieden für Compaq, weil das damals in Österreich ein überschaubares Unternehmen war, knapp, glaube ich, 45 Mitarbeiterinnen. Und wie ich dort reingekommen bin in dieses Gebäude, das war damals noch Hitzinger Hauptstraße, gleich in der Nähe von Plachuta, war das ein sehr dynamisches Team, gut durchmischt, alt, jung, aber alle irgendwie gut drauf und ich habe das Gefühl gehabt, doch das fein, ist so oder? Wie ein Startup.
Ja, super. Genau.
Und dann habe ich gesagt, da muss ich rein.
Da musst du rein. Und was war dort deine Spezialisierung, dein Aufgabenbereich?
Gestartet habe ich mit meinem Jobtitel, ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war auf der Visitenkarte gestanden, Marketing Services Internet. Mhm. Ja. Nachdem ich, glaube ich, einer so der ersten an der WU war, die eine Diplomarbeit davor geschrieben habe zu Masseninformationssystemen und mich sehr intensiv mit dem World Wide Web beschäftigt habe, also vor allem die marketingorientierte Nutzung des World Wide Web, hat man gesagt, naja, langsam wird das Internet wichtig. Und ich war für das Partnerportal bei Compaq, das nannte sich Compaq Connect, verantwortlich. Und man hat mir begonnen, alle digitalen und Direktmarketing- und Direktvertriebsaktivitäten so langsam zu übergeben. Und dann ein paar Monate später ist die Kollegin, die die Presse geleitet hat und Marketing gegangen. Dann hat man gesagt, naja, kannst du das nicht irgendwie interimistisch machen? Und aus all meinen interimistischen Sachen wurden meistens fixe Job. Das heißt, es ist das Marketing dazu gekommen und am Ende nach 5 Jahren Compaq durfte ich in der Geschäftsführung sein und durfte einige Geschäftsbereiche mitleiten.
Wunderbar. Und in diese 5 Jahre ist auch das Millennium reingefallen, eine riesige Umstellung in der IT. Habt ihr da geschwitzt oder ist das?
Wir haben einen riesen Bammel gehabt.
Ja,
haben alle einen Bammel gehabt und haben gesagt, was passiert, wenn dieser Sekundenzeiger man umstellt und da steht 2000. Es war ein bisschen eine Gänsehautsituation. Also wir haben das durchgespielt wie ein Börseticker.
Genau, wir haben ja panisch drauf geschaut, was ist mit meinem Geld.
Und es ist nichts passiert.
Genau, vielleicht bin ich morgen reich und muss schnell verkaufen.
Ja, stimmt,
genau. Ja. Das kann auch in die andere Richtung gehen.
Also es war am Tag danach oder die Sekunde danach, es war noch all unser Geld auf unseren Konten. Mhm. Es haben die Computer sind noch gelaufen. Wir sind noch auf 24-7-Betrieb gelaufen. Und das Leben ist weitergegangen und der Schnitzel hat auch am Tag danach sehr gut geschmeckt.
Genau, und im Grunde muss man sagen, du als Zeitzeuge, damals viel näher dran als ich, es ist eigentlich kaum irgendwo irgendwas passiert bei dieser Millennium-Umstellung.
Global, oder? Wir haben uns die Meldungen angeschaut, ja, vielleicht waren ein paar Systeme, die man rebooten musste.
Genau.
Aber es war
ganz entspannt. Das waren die man jeden Tag rebooten muss, weil sie einfach keine Power gehabt haben.
So ist es.
2002... 5 Jahre Compaq haben wir erwähnt, FCB, österreichische große Agentur. Warum dieser Wechsel damals in diese Welt?
Ich bin am Ende von Compaq. Wir hatten ja einen weiteren riesen Merger. Einen Merger habe ich miterlebt. Das war Digital und Compaq. Mhm. Habe mich riesig gefreut, weil Alta Vista zu uns dazugekommen ist und mir gedacht habe, gewaltig, beste Search Engine der Welt, ja. Und wird Teil unseres Unternehmens. Und 2002 war die Situation, dass HP dazugekommen ist, auch ein weiteres spannendes Unternehmen. Also wurde fleißig gemerged. Und ich befand mich selber im Integrationsteam, also mhm. war auch auf der Compaq-Seite für die Integration mitverantwortlich in Österreich, für HP und Compaq. Und ja, da wurde gefragt, konnte man sich bewerben im Executive-Bereich für die Country-Managing-Positionen, und ich bin es dann tatsächlich sogar für HP kurzfristig geworden. Mhm. Man hat mich nominiert für Country Management, Imaging und Printing, also die profitabelste Sparte der HP. Habe aber dann relativ schnell abgesagt, ich mache das nicht, ja, also bitte doch nicht announcen, weil ich das Gefühl hatte, dass die nächsten 2-3 Jahre das Unternehmen schwer mit sich beschäftigt ist, und ich wollte mich aber mehr mit dem Markt beschäftigen als mit Internas innerhalb einer HP Compaq.
Okay, auch danke für die Worte. Ich habe jetzt 2002 bis 2016, bis Ende 2016 tolle Jobs in großen Brands aus dem Agenturgeschäft. Also FCB heißt jetzt nicht FC Barcelona, die Extradienstleser werden das Belding besser wissen, genau.
FCB heißt Foodcon and Belding, mhm. ja, ist einer, glaube ich, der ersten PR-Agenturen weltweit gewesen, gegründet in Amerika, in USA. Und war damals auch wieder eine sehr spannende Zeit. Der Rudi Kopzer hat mich damals gefragt.
Ich verbinde das nämlich mit FCB Kopzer und nicht mit
ist innerhalb FC der Gruppe Barcelona. FCB Kopzer, ja. Genau, und hat mich damals gefragt, ob ich nicht als Geschäftsführer die FCB Interactive weiterführen möchte. Mhm. Die haben schon einen Gründungskunden, das war damals die One, für die wir sehr intensiv gearbeitet haben.
Das war die
haben.
Mit dem kleinen I hinten, die FCBI, oder? Die
Interactive. Das war die Interactive, und okay. Die Idee der Interactive war eine sehr innovative, zu sagen, wir machen vertriebsorientiertes Marketing, Werbung, CRM-orientiert, Daten, Digitalisierung, und das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet, und wir haben die Agentur sehr schnell hochgezogen, ja, mhm. in den 3 Jahren, wo ich dort war, spannende Brands dazu gewonnen von SAP, von einer Allianz, von eben neben One, aber auch IKEA und so weiter.
Schöne Brands, ja.
Wirklich schöne Brands, für die wir sehr viele digitale, aber auch Direct-Marketing-Projekte, CRM-Projekte umsetzen durften.
Nächster Begriff, Wunderman oder Wundermann. 2006 ist da losgegangen.
Ja, das war, ich glaube, da habe ich meiner Frau nicht so eine richtig große Freude gemacht, weil da bin ich dann ins Ausland gegangen und habe gesagt, das ist eine Riesenchance für mich.
Super, mein Wundermann, gell?
Der kennt mein auch. Wundermann. Ja. Lester Wundermann, vielleicht muss man auch sagen, ist der Gründer des Direct-Marketings.
Wusste ich auch nicht, okay.
Ist der Vater des Direct-Marketings, gibt es auch ein Buch von ihm, Being Direct, mhm. Lebt leider nicht mehr. Ich durfte persönlich ein paar Mal mit ihm in seinem Büro in New York zusammensitzen und mich austauschen zum Thema Daten und Datenmanagement, Digitalisierung. Der war auch im Board von, also Beratungsboard von Microsoft global. Eine unglaubliche Persönlichkeit. Und der Lester Wundermann, es gibt zwei so Größen zwei Großen, die mich begleitet immer haben, so namentlich auch, das war der Lester Wundermann und der David Ogilvy. Und der David Ogilvy war immer so der Shiny Star, großer, großartiger Werber. Und der Lester Wundermann wird immer der Hochintellektuelle. Also der hat sich einfach mit Daten, Direct Marketing, Digitalisierung beschäftigt. Ja, und diese faszinierende Persönlichkeit, in diesen 11 Jahren durfte ich einiges tun und war dann 11 Jahre im Ausland. Ich habe schon gesagt, zum Leidwesen meiner lieben Frau, die das mitgemacht hat. Und dann bin ich am Montag halt ja ab in die internationalen Gefilde, und am Freitag bin ich wieder aus dem System rausgespült worden mit dem Flieger retour nach Wien.
Ja, es klingt anstrengend, aber ist natürlich sehr positiv fürs eigene Netzwerk. Ne?
Definitiv.
Was du bis jetzt erzählt hast in den ersten 9 Minuten, ist Netzwerk.
Und ich habe wirklich viele große Brands betreuen dürfen. Microsoft, Lufthansa, Jaguar, Land Rover, Adidas zuletzt ein Riesenthema. Und das auf globaler Ebene. Es hat schon Spaß gemacht.
Ich würde normalerweise länger über die früheren Stationen sprechen, möchte aber mit dir lange über die aktuelle Station sprechen,
beim
KSV. Und dort bist du seit Dezember 2016.
Richtig.
Steht auf LinkedIn zumindest.
Nein, genau. Stimmt vollkommen.
Genau. Und ja, reden wir auch über diesen Wechsel ganz kurz, und dann steigen wir ein in die KSV.
Situation war folgende, also nachdem ich meiner Frau gesagt habe, ich bleibe nur 3 Jahre im Ausland, sind es dann 11 Jahre geworden. Mhm. Ja. Und irgendwann einmal im 10. Jahr habe ich gesagt, ich muss jetzt den Schritt wieder in die heimatlichen Gefilde machen.
Damit ich ein Wundermann bleibe. Ne?
Damit ich ein Wundermann bleibe. Ich habe mich dann ganz klassisch beworben. Es war eine Anzeige von Hill International im Standard.
Ja. Also wirklich klassisch.
Ne? Ganz klassisch beworben. Es waren über 220 Bewerber, hat mir mein Aufsichtsrat gesagt. Und ich konnte mich durchkämpfen. Ich kann mir an ein Gespräch erinnern, wo die Personalberaterin mir gesagt hat, Gratulation, Herr Wieberl, Sie zählen jetzt zu den 40, die wir persönlich interviewen. Ja. Das war aber erst noch ein Zwischenschritt. Also ich habe das ganz offiziell gemacht mit 3 Stunden Assessment, mit mehreren Gesprächen und bis hin am Ende die Kommission, die dann mir das grüne Licht gegeben hat, dass ich beim KSV arbeiten darf.
Jetzt ist natürlich ein Manager mit deinen Skills durchaus auch für andere Tätigkeiten geeignet. Wieso hast du dir diese Anzeige rausgesucht, um dich dort zu bewerben?
Ich habe für mich gesagt, wie komme ich persönlich weiter, auch beruflich und karrieretechnisch in meinem Leben. Ich habe gesagt, na gut, eine globale Agentur dieser Größe, wo ich gearbeitet habe,
die gibt es in Österreich.
Das ist schwer zu finden in diesem Land. Ja, sie sind mittlerweile alle sehr klein geworden im Kommunikations- und im Medienbereich. Dann habe ich gesagt, na gut, möchte ich wieder in die IT? War auch, wo ich gesagt habe, so wie sich die IT-Landschaft in den letzten Jahren entwickelt hat, sind die meisten IT-Konzerne in Österreich halt jetzt ein Ableger, eine sogenannte Subsidiary von einem großen Konzern. Da musst du halt im Headquarters arbeiten, dort ist wirklich spannend. Und die Subsidiary hat mich nicht interessiert. Ich sage, na gut, dann musst du halt ein lokales Unternehmen machen und jetzt musst du einmal beweisen, dass du auch das, was du in deiner Beraterzeit und Beratungszeit gemacht hat, auch umsetzen kannst. Und ich wusste am Anfang nicht, dass es der KSV ist, aber es ist in der Anzeige gestanden, es ist ein traditionsreiches Unternehmen und beschäftigt sich mit Daten und es geht um Digitalisierung und es geht um die Zukunft gestalten. Da habe ich gesagt, das ist meins und jetzt beweise ich mal, ob ich das kann.
Und jetzt bist du schon fast 9 Jahre dort. Schnelle Zeitreise in die Ist-Zeit. Ich erwähne jetzt mal Covid. Was hat das mit euch gemacht?
Covid hat mit uns sehr viel Positives gemacht. Ja. Also so schrecklich natürlich die Situation ist, dass Menschen leiden mussten, Krankheiten, ja, bis hin zu dem, dass natürlich auch viele persönlich getroffen wurden oder heute auch Langzeitwirkungen vielleicht noch sind, möchte ich die andere Seite der Medaille beschreiben für den KSV. Und die andere Seite der Medaille des KSV, eigentlich hat es uns ein wenig so einen Tritt gegeben, ja, wo wir sagen, ja, Homeoffice und diese Themen sind auch möglich. Ja. Ja, und wir können auch virtuell arbeiten, wir können in Teams sitzen. Also niemand hätte sich vorstellen können, dass man innerhalb von 48 Stunden ja, oder 72 Stunden alle plötzlich aus dem Homeoffice arbeiten konnten. Und auch hier sieht man, wie schnell das gehen kann. Und wir haben eine neue Art der Zusammenarbeit gefunden. Wir haben uns noch mehr in der Kommunikation digitalisiert. Und heute ist das überhaupt kein Thema mehr. Ja, also mich hat das im Nachhinein betrachtet, habe ich das sehr positiv gesehen, wie sich diese Entwicklung dargestellt hat, vor allem auch technologischer Natur. Was ich nie geglaubt hat, ist, dass Covid uns in eine Zurückbesinnung macht. Am Anfang hat es immer so gesagt, ja, eine neue Besinnung zu dem Lokalen es wird eine neue Ära werden. An das habe ich nie geglaubt. Aber es ist insofern eine neue Ära in der Art, wie wir kommunizieren, wie wir mit digitalen Themen umgehen und wie wir vielleicht auf Krisen schnell eingehen können.
Mhm. KSV 1870, wenn man jetzt rechnet, ist natürlich genau das, entschuldigung, depperte Covid-Jahr der 150er gewesen. Das wird schon einiges an den Plänen herumgewurstelt haben, nehme ich an, oder?
Definitiv. Wir haben eine 150-Jahr-Feier in der Hofburg geplant gehabt. Ja. Das haben wir dann natürlich etwas verschoben, entsprechend. Wir haben trotzdem dann ein gutes Zeitfenster gefunden, wo das stattfinden konnte. War eigentlich ideal, weil wir waren so eine Veranstaltung, die erste wirklich wieder große im Wirtschaftssektor. Es haben knapp 600 Persönlichkeiten aus der Wirtschaft gekommen. Hat uns sehr gefreut. Aber wir haben auch hier uns angepasst. Also es geht ja auch immer darum, dass man sich an solche Situationen schnell anpasst. Ja, und das ist, ich glaube, da sind wir ganz gut dabei.
Wunderbar. 1869 wurden die Pohr und die Wienerberger gegründet und sind dann an die Börse gegangen, als wirklich IPO-Stories, Ringstraßenbau, KSV 1870. Das hängt doch mit dieser Zeit alles irgendwie zusammen, oder?
Hängt definitiv.
Du warst nicht dabei live.
Ich war nicht dabei, aber ich habe mich mit der Geschichte des KSV natürlich intensiv beschäftigt. Schon alleine wegen unserer Feier, unserer 150-Jahr-Feier. Wir haben das auch alles sehr schön aufbereitet. Da wird man zum Mini-Historiker. Ja. Also ich maße mir nicht an, ein Historiker zu sein, aber ein Mini-Historiker. 1870 ist insofern eine spannende, wir waren da mitten in der Gründerzeit. Mhm. Ja, so richtig losgegangen ist ja die Gründerzeit 1867 bis hin dann zum 1873, wo es ordentlich einmal gecrashed hat.
Genau.
Und auch die Weltausstellung parallel war, stattgefunden hat, also ganz wichtige Daten. Und man muss sich vorstellen, 1870, das war eine Zeit, wo auf der einen Seite, du hast es schon erwähnt, die Ringstraße, die Planung der Ringstraße, die Mauern, die man entfernt hat rund um die Stadt, Walzergänge, der Josef Strauff hat gespielt, der Musikverein wurde 1870 eröffnet. Also es hat kulturell hat's hier pulsiert.
Definitiv.
Und wirtschaftlich war aber auch so viel Kapital da. Ja, und da wurden, ich glaube, wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe, wenn wir so Deutschland, Österreich oder die ganze K&K-Monarchie plus Deutschland das zusammennehmen, da wurden im Jahr 600 bis 700 Kapitalgesellschaften gegründet pro
Vollkommen
Jahr.
Vollkommen irre.
Ja? Ja. Und deswegen, weil eben so viel Kapital da war, ja, die Abkauf von der Agrarwirtschaft, stärker in Richtung einer Kapitalwirtschaft. Und da hat man mit dem KSV, haben sich kluge Menschen getroffen und gesagt, naja, wir brauchen ein Informationssystem. Wir brauchen ein Informationssystem und da ist dann entstanden auf der einen Seite der Kreditschutzverband von 1870, damals noch Kreditorenverein genannt.
Was er schon gesagt hat, genau.
Und da ist es so gewesen, dass wir einen wöchentlichen Newsletter entwickelt haben, einen Informationsnewsletter, wo darüber berichtet wird, wie es den Unternehmen geht. Mhm. Und wir sind, wenn man so will, der erste
Informations-Newsletter. Damals war das Internet schon sehr populär.
Stimmt, ja. In meinem Büro liegen die auch, diese welchen Newsletter. Ist fantastisch. Ja.
Ja, ich denke,
also wir haben, glaube ich, den ältesten Newsletter, ja, den es überhaupt gibt in der Wirtschaft.
Schön.
Und wir haben die Informationen.
Und dann macht man sich Sorgen um einen Millennium-Bug, ne?
Stimmt.
30 Jahre später.
Genau, stimmt. Wahnsinn. Also was soll's,
ja, genau,
ne?
Was soll's. Ja, herrlich.
Und wir haben die Unternehmen informiert. Also unsere ureigene Aufgabe war am Anfang, Unternehmen gegenseitig zu informieren, kannst du mit dem ein Geschäft machen oder nicht, um sehr plakativ auszudrücken.
Ja, eigentlich eh die Bedeutung von heute, ne?
Die Bedeutung von heute hat noch viel mehr gewonnen. Es hat sich halt dieses Thema Gläubigerschutz, das ziehen wir seit 1870, klingt jetzt nicht sehr modern, sehr prickelnd, aber im Kern stimmt es, ist es das, was wir tun. Auf der einen Seite Gläubigerschutz, das zweite, was wir uns halt an die Fahne geheftet, ist den Wirtschaftsstandard zu stärken mit neuen Lösungen. Und das dritte ist, dass wir auch die Verantwortung haben, gesellschaftliche Verantwortung. Und das ist das dritte Themenbereich mit Finanzbildung, wo wir aktiv in Schulen gehen.
Da komme ich dann noch sehr stark dazu. Auch KSV 1870 ist euch doch wichtig, das im Namen so stark zu präsentieren. Ja. So wie bei 1860 München oder
so. Also ich hatte Diskussionen am Anfang, wenn man gesagt hat, ja, wir wollen auch den KSV modernisieren und sollte man nicht das 1870 weggeben. Und ich bin der Meinung, na, das 1870, das ist unsere, ist ein Gütesiegel, das ist ein DNA, vollkommen richtig. Ja. Und das sollten wir auch mit Stolz zeigen.
Ja, ist doch leibend. Ein kleiner Sidestep, nur ein junger Bursch hat mich gefragt, ob, weil es Rapid 2 und Sturm 2 gibt, ob Hannover 96, ob die 95 bessere Mannschaften haben. Und, na, das lassen wir bei 1870 einfach weg. Bevor wir jetzt 2024 kommen, springe ich noch eine persönliche Erinnerung von mir, die ich mit dir noch abchecken möchte, aus 1986. Mhm. Denn da hatte ich die Grundausbildung in der damaligen Erste Bank und Sparkasse. Und da haben wir gelernt, KGV.
Genau.
Kennst du den KGV?
Ich kenne den Begriff KGV, weil mein sehr wertgeschätzter Bankbetreuer
immer,
wenn
KGV
er
schon
hat mir gesagt, das ist die KGV-Abfrage.
Genau.
Wir machen eine Abfrage beim KGV.
Genau.
Das ist der Kreditschutzverband.
Genau. Da habe ich dann ein bisschen gebraucht, bis ich das zuhörte. Warum KGV? Ja, aber ja.
Ich glaube, das war die Abkürzung mit Schule, ja, statt S.
Okay.
Und vielleicht waren die der andere Begriff mit KSV vielleicht schon irgendwie besetzt. Ja.
Also still alive, der Begriff
in still manchen alive.
Still alive and kicking.
Ja, genau. Immer wieder, wenn ich Bankbetreuer treffe, also für die ist das ganz normal im Vokabular drinnen.
Lieber Ricardo José, wir gehen jetzt 2024, wie angekündigt, und ich bin jetzt virtuell auf deiner Homepage, ich habe es jetzt nicht offen. Da knallen einem gleich einmal ein paar Zahlen und Begriffe ins Auge, und zum Beispiel 640.000 Unternehmen.
Anzahl der Unternehmen, die bei uns in der Datenbank mit einer Bonität hinterlegt sind.
Zahlungsmoral. Dann machen wir gleich einen Wordrap, einen kurzen.
Zahlungsmoral, eine sehr gute in Österreich, vor allem bei den Konsumenten, aber auch bei den Unternehmern. Schlechteste Zahlungsmoral, der Bund.
Echt?
So ist es.
Die lassen sich mahnen, oder? Aber sie zahlen dann schon.
Ich weiß nicht, ob so viele den Bund mahnen, aber genau, sie zahlen echt? Am spätestens, und wir sagen das auch immer.
Jetzt bin ich surprised. Okay, dann muss ich besser noch auf die Homepage. Die Homepage steht durchaus an Schmäh, obwohl es eigentlich heikle Themen sind natürlich.
Stimmt.
Ja, aber sie hat durchaus einen Schmäh, und da komme ich dann noch dazu. Ich mache nur schnell weiter im Wordrap. Insolvenz.
Dieses Jahr wahrscheinlich an die 6.500.
Okay, das ist…
Unternehmensinsolvenzen.
Und was heißt das im Vergleich?
2019 nehmen wir vor Corona als das letzte Normaljahr, so waren es knapp über 5.000.
Okay.
Noch kein Tsunami.
Okay, nein, noch nicht. Firmenbuch.
Nutzen wir für Informationsergänzung zu unseren Wirtschaftsinformationen.
Und letzter jetzt, sichere Bezahlung.
Sichere Bezahlung, vorher die Bonität abfragen, dann wird die Zahlung sicherer.
Wunderbar, ich danke mal dafür. Und jetzt komme ich ein bisschen zu dem Schmäh, ihr habt da das Wort Bilderbuchpleiten. Ist das nicht ein bisschen zynisch, wenn man, sorry, ich mag nicht despektierlich wirken jetzt, aber Zielpunkt, Makulan, Imperial, Bilderbuchpleiten, kann man nicht sagen, Age, Page, haha oder so?
Also wir sehen, vielleicht muss man auch nochmal erklären, was ist das, was die Leute am meisten auf unserer Homepage interessiert, weil du ja die Homepage angesprochen hast.
Und die
am
sehr
meisten
gut ist.
Werden die, danke vielmals, am meisten werden die Insolvenzen abgefragt. Mhm. Ja, also das ist, das Interesse an Insolvenzen ist ungebrochen. Ich glaube auch, das ist so aus meiner Wahrnehmung verschiedene Typologien.
Aber kurz, hast du dein Gefühl dafür, wie das Interesse zwischen Voyeurismus und Eigenbetroffenheit schwankt? Kann man nicht sagen, oder? Weil es dir nicht in die Köpfe reinschauen kannst.
Das wollte ich sagen. Es gibt verschiedene Zielgruppencluster, die das nutzen. Die einen nutzen es einfach, weil sie sagen, ich möchte informiert werden, wenn mein Geschäftspartner insolvent wird. Wobei die bekommen, da gibt es bei uns einen Service, da kann man sich auch kostenlos eintragen, dass man sowieso informiert schon vorab wird, wenn was passiert. Das zweite ist, dass Wettbewerber schauen, wann fängt ein anderer Wettbewerber zum Wackeln an, und vielleicht auch sagen, auf der einen Seite vielleicht eine gewisse Schadenfreude, hoffentlich nicht.
Ja, genau.
Ich finde, man sollte das schon bei so einem Thema keine Schadenfreude haben, das gehört ja nicht. Aber auf der anderen Seite sagt man, das könnte ja ein spannendes Akquisitionspotenzial haben, dass ich vielleicht einen, den es nicht so gut geht, in meine Gruppe mit hinein dazu nehme.
Damit kann es gut ausgehen durch eure Informationen.
Genau, und das Dritte ist, glaube ich, ja, man möchte informiert sein, wenn eine Insolvenz passiert. Ja.
Medienjournalisten und so weiter. Ihr habt da rechts unten eine Avatarin, eine Frau, wie heißt die?
Hat die Marie. Namen?
Die Marie.
Money. Es geht ums Geld. Die Marie.
Die Marie, sehr gut.
Und aber ich wollte noch, ja, Christian, vielleicht
bitte.
Beantworten, dass die Bilderbuchpleite.
Entschuldigung, also habe ich mich selbst überholt.
Kein Problem. Ich fange dich wieder ein.
Ja, gerne.
Bilderbuchpleite sehen wir nicht als zynisch, weil wir natürlich auch die hervorheben will, dieses Wissen, wie sind Pleiten entstanden.
Ja. Ja,
für uns ist es wichtig, dass wir auch darstellen, und klar ist Bilderbuchpleite ein kommunikativer Ankerpunkt, wo gerne gelesen wird, aber wir wollen auch immer zeigen, dass eine Pleite, dass man aus einer Pleite und aus einem Konkurs lernen kann. Mhm. Ich habe viele Diskussionen in der Corona-Phase auch mit Regierungsmitgliedern gehabt, wo ich gesagt habe, ihr dürft es nicht immer Menschen, die in Insolvenz gegangen sind, negativ darstellen. Ja, das sind die Mutigen. Ja. Ich meine, manchmal gibt es auch, die nicht so schlau waren und vielleicht es übertrieben haben. Den Bereich gibt es. Aber grundsätzlich sind Unternehmer, gehen mit einem Mut an eine Sache ran. Und mein Lieblingsbeispiel, den ich auch persönlich sehr schätze, und wir haben immer wieder auch dort einen Besuch starten wir ab und in Gesprächen, das ist für mich der Josef Zotter.
Mhm. Ja.
Wo ich sage, der hat eine Pleite hingelegt.
Tolles
schauen
Produkt,
wir was ne?
genau.
von einer Bilderbuchpleite heute für ein Bilderbuchunternehmen.
Richtig,
Und wenn wir schaffen, die Transformation aus einer Pleite wieder daraus zu lernen, dann haben wir alle gewonnen.
Schwedenbomben war ja auch irgendeine Geschichte, oder?
Irgendwann. Schwedenbombe ist genauso eine Geschichte, wo das dann hochgezogen wurde, auch mit der Community, genau, also sehr viel mit Social Media Aktivitäten.
Großartig.
Und ich bin glücklich, dass die Schwedenbombe gerettet wurde, weil ich selber sie sehr gerne esse.
Ja, die ist auch wirklich gut und man wird so schön, die Finger verändern sich auch ein bisschen dann und so weiter und so fort. Ich möchte noch bei dem Bilderbuch bleiben, Marco Lang kurz einhaken. Da steht dabei, dass es öfters vorkommt, dass sich Firmen, die gut sind, dann überheben mit, also ich weiß nicht, ob überheben wird sie nicht geschrieben haben, aber ich glaube, man versteht es, mit Börsegang und internationaler Expansion. Mhm. Seht ihr das kritisch, weil es steht schon zentral, wenn eine Firma zu schnell wächst? Oder mit einem IPO quasi, das musst du alles da heben dann auch letztendlich. Ne?
Wir sehen es zu kritisch, wenn eine Firma, also grundsätzlich sind wir Freunde des Wachstums. Mhm. Ja? Und ich glaube sogar, dass wir derzeit in einer Phase sind, wo wir viele Wachstumspotenziale auf der Straße liegen lassen, weil wir zu sehr verhalten sind, sagen wir es mal so, aufgrund der aktuellen Situation. Aber ja, man sieht natürlich, Wachstum ist manchmal, muss man auch abbremsen, wenn man sich genauer Märkte anschauen muss. Ja? Ja. Und was wir empfehlen ist, Wissen zu schaffen. Das steht auch in unserer Mission. Also in unserer Kernmission als KSV steht Wissen schaffen und Werte sichern. Und wenn ich diese Kombination habe, umso mehr Wissen ich schaffe, ob dieses Wachstum möglich ist oder nicht möglich ist, umso mehr sicherer bin ich auf der Seite auch bei meinem Wachstum. Also manchmal ist es besser, nicht zu schnell zu wachsen. Auf der anderen Seite, es gibt kein Grundrezept, ja. Wichtig ist, möglichst viele Informationen sammeln, abklopfen und dann nachhaltig überlegen, geht man diesen Schritt.
Wir sprechen jetzt Mitte August, die Folge wird auch Mitte August zeitnah gesendet. Da findet man im Einstiegsblock auf eurer Seite auch die Marinomed, börsennotiert. Die bieten laut der Information, die auch vom Unternehmen kommt, zu 20% Quote momentan. Hast du da eine Meinung zum Unternehmen? Kommentiert sie eigentlich so einzelne Cases? Auf der Homepage ist es sehr ausführlich und wichtig dargestellt.
Was uns sehr wichtig ist, dass wir kommentieren solche Unternehmen, aber 100% faktenbasiert. Mhm. Also wovon wir uns distanzieren, ist von Polemik, Eigeninterpretation und so weiter.
Ja, das dürft's gar nicht.
Das dürfen und wollen wir nicht.
Ja, Haust hat die Marke zusammen seit 1870.
Genau, also wir möchten unsere Marke schon sehr bewahren. Ja. Und Meinung haben wir auch. Also meine persönliche Meinung zu einer Marinomed ist, dass das ein innovatives Unternehmen ist. Mhm. Ja. Und dass es schön wäre, wenn man dieses Innovativ oder diesen Innovationskraft und diese Innovationen, die in diesem Unternehmen stecken, dass die weitergeführt werden. Mhm. Was aus dem Insolvenzverfahren rauskommt, werden wir sehen. Ich drücke fest die Daumen.
Also vielleicht wird es eine Zotter oder eine Schwedenbombe. Das wäre
schön. Ich würde mich sehr freuen, ja, weil umso mehr wir solche österreichischen Unternehmen haben, die den Mut haben und auch den Mut zum Aufstehen haben und Wiederaufstehen haben, da müssen wir sie alle dazu animieren und bestmöglich unterstützen.
Wunderbar. Finanzbildung findet man auch als Schwerpunkt und du hast eingehend, glaube ich, erwähnt, WU ganz in den ersten Minuten als Root von dir als Persönlicher. Ihr macht da was mit der WU und was macht ihr da mit der WU?
Da arbeiten wir eng zusammen mit der lieben Bettina Fuhrmann.
Kennen wir. Das ist bei mir Beiratskollegin im Zertifikateforum.
Na ja, bitte.
Genau, ja. Genau.
Eine sehr wertgeschätzte Partnerin und Freundin des Hauses und wir hatten vor längerer Zeit immer wieder Diskussionen, haben gesagt, ja, was können wir, neben dem, dass ich gerne an die WU gehe und dort auch Vorlesungen halte oder zumindest Vorträge halte, haben wir gesagt, wie können wir noch stärker Finanzwissen in den Klassen und Schulen multiplizieren? Und da ist die Idee entstanden, von ihr kommend, von der lieben Bettina Fuhrmann, wo wir gesagt haben, also sofort, da machen wir mit, das sind die Finanzbildungscoaches. Und da werden finde ich eine wunderschöne Win-Win-Situation. Da werden Masterstudentinnen ausgebildet mit einem gewissen Basisfinanzwissen noch zusätzlich. Die können von den Schulen kostenlos gebucht werden. Ja, mittlerweile ist auch der Rollout über schon mehrere Bundesländer gegangen. Begonnen hat alles in Wien, aber mittlerweile ist, glaube ich, Niederösterreich dabei und noch ein weiteres Bundesland. Da haben die Schulen die Möglichkeit, mit diesen Finanzbildungscoaches die Themen durchzugehen. Und so multiplizieren wir dieses Wissen im Bereich der Finanzbildung was wirklich mehr als notwendig ist.
Ja, und ihr seid ein ganz wesentlicher Baustein, auch in B2C hin Richtung kleiner Schulden und so weiter. Aber es ist eine ganz andere Geschichte natürlich. Einen Begriff, der uns beide irgendwie verbindet, da habe ich einen älteren Zugang sogar als du, Austrian Leading Companies, ja. Ist KSV, glaube ich, im 26. Jahr dabei, so seit Gründung. Die Presse macht das, glaube ich, BWC ist auch dabei. Und früher war das eine Wirtschaftsblattgeschichte. Mhm. Und ich bin heute noch böse in Wahrheit als damaliger Online-Gründer, dass man, das war die erste Geschichte, wo man am Abend einer Veranstaltung dieser Leading Companies, glaube ich, bis Mitternacht da bleiben müssen, um die Sieger noch einzugeben. Mhm. Ja, genau. Aber wichtige Veranstaltung auch, oder?
So
diese regionalen Leader über die Bundesländer hinaus zu ehren und.
Also ich bin ein riesen Fan und Freund der Austrian Leading Companies, weil ich es so wichtig finde, dass wir erfolgreiche österreichische Unternehmerinnen auf die Bühne bringen. Mhm. Ja. Und es wird ja auch so genannt als der Oscar der Wirtschaft. Und wir würden gerne noch viel mehr Unternehmerinnen bitten, auf die Bühne zu kommen. Ja. Mhm. Es kostet nichts. Ja. Ja. Also es kostet die Zeit einzureichen, genau, aber man zahlt keinen Cent dafür.
Und ich dann wird man von so Leuten wie dir journalistisch angeschaut und so weiter. Ist ja Gratiswerbung, Leute.
Es ist eine Gratiswerbung. Also wir würden uns wünschen viel mehr, dass viele dazukommen, auch in den Bundesländern. Ja. Es sind jedes Jahr einige hundert Einreichungen, aber wir freuen uns auch, wenn es noch mehr sind. In Zeiten wie diesen merken wir, sind die Unternehmerinnen verhalten. Aber nicht verhalten sein, sondern rauf auf die Bühne. Es ist wichtig auch für die Mitarbeiter. Das ist Employer Branding.
Ja, wenn du Mitarbeiter kündigen musst vielleicht und dann auf der Bühne stehst
das
und dich
abfeiern
lässt, das ist immer diese depperte Gratwanderung, ja, die wir da haben. Ricardo José, beim Reingehen hast du auf meine Sportwoche-Ausgaben geschaut. Hast du dich über den Fußball-Europameister, ich habe jetzt deinen Vornamen nochmal genannt, hast du dich gefreut, nehme ich an, oder?
Definitiv.
Klingt spanisch.
Ja, Spanien ist meine zweite DNA. Nachdem meine Mama Spanierin ist, ja.
Haben wir nicht im Vorgespräch besprochen, aber ich muss immer Sport noch ein bisschen reinholen.
Viva España.
Viva España. Und Sie haben traumhaft gespielt, muss man
sagen. Sensationell.
Also
ein Spiel mit einer gewissen Leichtigkeit und höchsten Professionalität. Keine Mannschaft hat so gut gespielt wie Spanien und Gratulation auch an alle anderen, aber die Spanier waren die Besten.
Super. Ich helfe im Verlauf des Turniers immer zu denen, die mir am meisten taugen von dem, was sie am Feld abliefern.
Österreich hätte ich mir gewünscht, dass sie weiterkommen. Brav. Ich habe das Spiel Holland gesehen, es war fantastisch. Mhm. Ja, ich habe gejubelt und habe mich gefreut, wir kommen in die nächste Runde. Leider nein, aber vielleicht beim nächsten Mal.
Vielleicht beim nächsten Mal. Du, meine Abschlussfrage noch. Das ist ein starkes B2B-Gespräch natürlich jetzt vom Spektrum, vom KSV natürlich. Aber ein Tipp für junge Leute, die jetzt Berufseinsteigerinnen, Berufseinsteiger sind, das ist ein Karriere- und Werdegang-Podcast, wir haben über dich gesprochen. Hast du irgendeinen Tipp für diejenigen, die sagen, ja, ich möchte eigentlich was tun, aber ich weiß noch nicht so genau was, Internship oder Studium oder wie gehe ich das am besten an?
Also hineinhören, ja, sich nicht die klassische Karriere immer suchen und sagen, wenn es was Spannendes gibt, ja, und wenn man das Gefühl hat, dass man bei einem Thema, bei einem Job Blumen im Bauch hat, dann sollte man sich für dem entscheiden und nicht zu rational, gerade als junger Mensch ranzugehen. Ihr habt Zeit, ihr müsst noch länger arbeiten, wahrscheinlich bis 70, 75, mit dem müssen wir uns bald auseinandersetzen. Probiert das Leben aus und lernt's. Lernt's tagtäglich, es ist spannend, das Leben.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Von Wundermann kann man sagen, kommt das nochmal. Und Blumen im Bauch ist auch eine Premierennennung in der, glaube ich, 315. Folge von Börse People. Lieber Ricardo José, es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich glaube, man hört auch. Danke für die launige Folge an euch da draußen. Tschüss und danke fürs Zuhören. Ein Baba mal von meiner Seite.
Baba, bleibt's gesund und alles Gute.